Wenn ich gar keinen Willen habe, kann ich mich auch nicht abgrenzen. Und Menschen, die sehr angepasst sind, und das Thema haben wir bei vielen Frauen, ja. Denen fehlt es an Willen. Den haben sie sich schon so früh abgewöhnt, weil ein starker Wille steht ja der Anpassung im Weg. Also ich habe immer so einen Spruch drauf, es lässt sich ja viel leichter auf Schokoladeneis verzichten, wenn ich gar kein Schokoladeneis will.
Salut, ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Madame Moneypenny Meets. Heute bei mir zu Gast, ihr kennt sie alle, the one and only Stephanie Stahl. Ihr Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, thront weiterhin, ich glaube mittlerweile seit 8 Jahren oder so, auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerlisten. Stephanie war bereits in meinem Podcast zu Gast, und zwar war das die Folge 302, und da haben wir darüber gesprochen, wie unsere Kindheit unser Verhältnis zu Geld prägt. Sehr, sehr empfehlenswert. Heute also nun die Fortsetzung. Bei diesem Gespräch, diesmal haben wir den Fokus eher darauf gelegt, wie ihr eure limitierenden Geldglaubenssätze nicht nur erkennt und auch rational versteht, weil das ist der einfache Teil daran, sondern wie ihr sie wirklich, wirklich loswerden könnt, indem ihr sie auch vor allem fühlt. Und welche Rolle der Loyalitätskonflikt zu euren Eltern dabei spielt. Ja, das wäre nicht Stephanie Stahl, wenn ich eure Eltern auch noch mal zur Sprache kommen würden. Und wir sprechen auch darüber, woher weiß man eigentlich, was ein Glaubenssatz ist und was ein Fakt. Ja, Glaubenssätze, die besonders starken, fühlen sich ja an wie Fakten. Das heißt, wie kann man Glaubenssätze denn überhaupt entlarven, dass es keine Fakten sind? Stephanie erklärt uns auch den Unterschied zwischen Glaubenssätzen und Geldidentität. Was das alles mit unserem Selbstwert zu tun hat, warum viele Frauen oft gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt wollen und daher auch ihr Leben nicht selbst bestimmen können. Und aber auch, wie du das in sehr, sehr kleinen Ministeps sogar schon anfangen kannst, es zu ändern. Am Ende reden wir auch noch über Geld in der Partnerschaft. Stephanie erzählt uns, wer sich in ihrer Ehe um was so kümmert und vor allem, worum es bei Konflikten über Geld in Wahrheit geht, wie man Differenzen überstehen kann und Achtung, auch ein bisschen heikel, ja, wann vielleicht der Punkt gekommen ist, über eine Trennung nachzudenken. Da haben wir beide eine recht starke Meinung dazu. In dieser Folge bekommt ihr Psychologie, Mindset, Geld mit vielen praktischen Tipps und ich verspreche euch einigen Aha-Momenten. Das alles bekommt ihr jetzt von und mit Stephanie Stahl. Ja, und damit ganz herzlich willkommen, liebe Stephanie Stahl. Schön, dass du zum zweiten Mal im Madame Moneypenny Podcast zu Gast bist. Hi.
Ja, sehr gerne, obwohl es ja jetzt nicht zu meinen Kernthemen gehört, Geld, ne?
Ja, absolut. Deswegen, umso größerer Dank, dass du dich trotzdem diesen Fragen stellst, weil genau diese Verknüpfung eben zwischen Glaubenssätzen, Psychologie und halt Geld ist ja schon eine sehr, sehr enge, sehr, sehr verbindend. Und wer deine Arbeit auch verfolgt, der weiß, dass du auch viel mit Glaubenssätzen arbeitest. Bei uns im Programm oder in allen Programmen ist das natürlich auch ein großes Thema. Deswegen würde ich da ganz gerne auch mal anfangen. Woher weiß ich denn eigentlich, dass das, was ich denke, sei es jetzt über Geld oder über was anderes, Beziehung meinetwegen, dass es ein Glaubenssatz ist und kein Fakt, weil wir denken ja immer, es wäre ein Fakt. Wie komme ich da dahinter, dass es nur ein Glaubenssatz ist?
Das ist natürlich eine hochanspruchsvolle, fast philosophische Frage.
Okay. Na dann.
Ja. Weil Glaubenssätze und Fakten haben ja so ein bisschen fließende Übergänge. Ja. Also ein Glaubenssatz ist normalerweise variabler. Ja, also wenn ich mich mal da so hineinfinde und sage, ich habe so einen Glaubenssatz, wie ich genüge nicht zum Beispiel, dann ist das auch mit Gefühl verbunden, ne? Also mit einem unangenehmen Gefühl, mit einem belastenden Gefühl. Wenn ich mich dann frage, woher kommt der eigentlich und dabei weiß, dass viele Glaubenssätze in der Kindheit entstehen und sage, ja, ach Mensch, ja, meine Eltern waren sehr autoritär und ich hatte oft das Gefühl, es ihnen nicht recht machen zu können. Und da habe ich wahrscheinlich dieses Gefühl so in mir aufgesogen, ich genüge nicht. Aber das könnte ich doch jetzt mal hinterfragen. Wenn ich mir vorstelle, meine Eltern wären anders drauf gewesen, dann wäre ich ja immer noch dasselbe Kind gewesen, aber hätte vielleicht jetzt ganz andere Glaubenssätze. Ne? So, ja. Und Fakten sind objektiv überprüfbar. Wasser ist H2O, das ist ein Fakt. Also Fakten kann man objektivieren, die kann man objektiv überprüfen. Und das funktioniert mit Glaubenssätzen eigentlich nur als selbstbezügliche Referenz. Also, dass ich mir dann wiederum vorbete, wo ich überall nicht genügt habe. Ne? Aber das ist nichts, was jetzt durch außenstehende Dritte zu objektivieren ist.
Ah, okay. Das heißt, beim Glaubenssatz gibt es dann auch immer eine andere Sichtweise sozusagen. Mir fällt gerade der Glaubenssatz ein, bei uns jetzt im Bereich, alle Reichen sind böse. So, ja, dann genau. Kann ich mir überlegen, die alle Reichen sind böse. Ist das wirklich, wirklich immer so? Und dann ja, finde ich wahrscheinlich hoffentlich schnell Gegenbeispiele und merke, ach, das kann eigentlich kein Fakt sein, oder?
Genau, das hält nicht unbedingt der Überprüfungsstand, ne? Ah, ja. Und Fakten halten der Überprüfungsstand.
Ah ja, okay. Und jetzt hattest du gerade schon die Verknüpfung gemacht zwischen Glaubenssätzen und auch Gefühlen. Der nächste Schritt wäre ja dann zu sagen, okay, ich habe diesen Glaubenssatz und ich möchte den auflösen. Da gibt es ja verschiedene Übungen dafür. Und du sagst ja auch, im Zuge des Auflösens von diesem Glaubenssatz ist es wichtig, die damit verknüpften Gefühle auch zu fühlen. Warum ist das so wichtig und wie mache ich das ganz konkret?
Ich möchte es mal so formulieren. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, auch zu mir sagen, Steffi, theoretisch ist mir das alles klar, aber ich fühle es nicht. Mhm. Also theoretisch mir klar, dass ich ja eigentlich was wert bin, aber ich kann es einfach nicht fühlen. Und mir ist dann im Laufe meiner psychotherapeutischen Arbeit aufgefallen, dass das sehr oft etwas mit der Loyalität zu den eigenen Eltern zu tun hat. Also es gibt Menschen, die können auch ihre schlimmen Kindheiten erzählen, aber sie erzählen es, wie wenn sie es im Geschichtsbuch lesen würden. Mhm. Es kommt nicht wirklich an ihr Gefühl heran. Dafür müssten sie einen entscheidenden Schritt gehen, sich nämlich einzugestehen, dass es wirklich, und die Betonung liegt jetzt auf wirklich, und wirklich ist eben dieser Link zu den Gefühlen, dass es wirklich manchmal sehr schwierig war. Mhm. Wenn sich das aber eingestehen, dass es wirklich manchmal sehr schwierig war und das an ihr Gefühl ranlassen, dann verletzen sie in dem Moment die Loyalität zu ihren Eltern. Ne? Mhm. Weil dann entsteht ja eine Trennung. Mhm. Ja, Mama, du hast wirklich manchmal richtige Fehler gemacht. So, und jetzt dadurch verletze ich die Loyalität zu meinen Eltern. Das ist aber die Voraussetzung, um die Glaubenssätze, die ja eigentlich gar nicht wirklich zu mir gehören, sondern die in mich irgendwie hineingetragen wurden oder die irgendwie entstanden sind durch die Interaktion mit meinen Eltern. Das ist dieser wichtige Zwischenschritt, den ich gehen muss, um diese Glaubenssätze meinen Eltern bildlich gesprochen wieder zurückzugeben. Mhm. Also auf einer tiefen emotionalen Ebene zu verstehen, diese Glaubenssätze sagen gar nichts über meinen Wert aus, 0,0. Sie sagen eigentlich nur etwas darüber aus, wie ich aufgewachsen bin. Und streng genommen stellen sie ein Zeugnis für meine Eltern aus und nicht für mich. Mhm. Aber da ist der Loyalitätskonflikt genau auf dieser Ebene. Und deswegen entscheiden sich viele unbewusst, das sind ganz unbewusste Entscheidungen, ganz unbewusste Programme, unbewusst dafür, dass lieber sie der Fehler sind, also ich bin der Fehler, und beschützen dadurch das Verhältnis zu ihren Eltern. Denn als Kinder, so kann man das auch verstehen, was da passiert, als Kind denkt man sowieso, ich bin der Fehler. Ja, als kleines Kind denkst du nicht, die Mama ist total überfordert und der Papa hat eine Bindungsstörung und am besten würden die beide mal in Erziehungsberatung gehen. Das denkst du nicht, ne? Sondern du denkst immer, ich bin falsch, ich falle zur Last, ich bin nicht wichtig. Also ganz allgemein gesprochen, ich bin der Fehler. Und dann setzt ja der folgende Prozess ein. Du übernimmst dann unbewusst als Kind dafür die Verantwortung, dass deine Beziehung zu den Eltern gelingt. Indem dich unbewusst so anpasst an die Erwartung deiner Eltern, dass sie dich doch noch lieb haben können oder dass du wenigstens gemeckert bekommst. Das heißt, du übernimmst die Verantwortung. Du bist dafür verantwortlich, dass das klappt mit deinen Eltern. Und wenn du das nie wirklich reflektierst, dann bleibt es dabei. Das heißt, auch als Erwachsene bleibst du in dieser Verantwortung, indem du die Loyalität aufrechterhältst, zu dem Preis, dass du dein Selbstwertgefühl opferst, indem du auch als Erwachsene immer noch denkst, ich genüge nicht, ich bin der Fehler, und dadurch aber deine Eltern quasi verschonst.
Mhm. Auch also wenn die Beziehung aufrechterhalten.
Genau, auch wenn dir theoretisch klar ist, dass deine Eltern die und die Fehler gemacht haben, solange du es nicht fühlst dieses wirklich, ja, es war wirklich manchmal sehr schwierig oder da haben sie wirklich Fehler gemacht, solange kannst du dich nicht wirklich emotional davon distanzieren. Und dann bleibt es so eine Kopfgeburt, dass du zwar theoretisch weißt, dass du ja doch genügst, aber du kannst es nicht fühlen. Und das ist der Punkt.
Ah, okay. Und dieses Fühlen, wie du gerade beschrieben hast, muss ich eben genau oder darf ich halt tun, um mich dann wirklich, ich sag mal, im positiven Sinne vielleicht auch ein bisschen zu distanzieren oder zu trennen von meinen Eltern. Also es heißt genau. Ja nicht, dass man mit dir nicht, oder? Sondern es heißt ja so ein bisschen die Vergangenheit, was da passiert ist, aus meiner Perspektive zu sehen, zu sagen, okay, das gehört eigentlich gar nicht zu mir, sondern das ist euers.
Das ist genau der Punkt. Und diese Loyalität aber zwischen von Kindern zu ihren Eltern, die ist halt so tief, dass viele jetzt auch schon irgendwie Pickel bekommen beim Zuhören, weil sie sagen, hä, was redet die denn da? Und sind jetzt meine Eltern hier in allem schuld? Und sofort ins Verzeihen gehen. Wenn man aber sofort sagt, ja, die hatten es ja selber schwer, die kommen aus einer schwierigen Generation und so weiter und so fort, dann setzt man genau das Muster fort, was man immer hatte. Ich übernehme die Verantwortung. Ich verzeihe meinen Eltern. Aber es müsste doch eigentlich umgekehrt sein. Die erwachsenen Eltern, sofern sie noch leben und noch beieinander sind im Kopf, die müssten sich doch eigentlich entschuldigen und sagen, pass mal auf, da war ich ein paar Punkten überfordert, das tut mir leid, das würde ich heute anders machen. Es ist doch nicht schon wieder die Aufgabe der Kinder, ihren Eltern zu verzeihen. Und ja, das ist diese ewige Verantwortungsübernahme für die Beziehung zu den eigenen Eltern und für eine gesunde Loslösung. Und die brauche ich, um mich von Dingen zu befreien, die nicht wirklich zu mir gehören. Also diese Glaubenssätze, da brauche ich diese gesunde Lösung. Und für diese gesunde Lösung braucht es einen Zwischenschritt, nämlich erstmal ein bisschen Wut und zu sagen, das war scheiße. Und normalerweise, wenn alles sehr gut läuft, erfolgt die ja in der Pubertät. Na, in der Pubertät wird sich gestritten, Mama, du bist scheiße, ich will das jetzt. Na,
und ein Pubertieren.
Ja, ein pubertierendes Kind wird ja nie auf die Idee kommen, ach, ich verzeihe ihnen und sie hatten es ja selber nicht leicht. Auf solche Gedanken kommt kein pubertierendes Kind. Und in diesem Alter findet ja normalerweise die gesunde Lösung statt. Und das heißt ja nicht, dass man seine Eltern nicht mehr lieb hat oder sich später wieder richtig gut verträgt, sondern das ist diese krasse Zeit der Wut, der Trennungsaggression, der Ablösung. Aber Menschen, die überangepasst sind und die keine so sichere Beziehung zu ihren Eltern haben, die trauen sich natürlich auch nicht in der Pubertät in die Rebellion. Und dann bleibt es eben oft dabei, ich bin der Fehler und sie gehen nicht über die Brücke und sie lösen sich nicht, weil sie die Loyalität pflegen. Deswegen sagt man ja auch, dass zum Beispiel sicher gebundene Kinder, das sind die, wo es nämlich eigentlich ziemlich gut gelaufen ist in der Kindheit, die können sich abstoßen wie von einem festen Steg. Aber wenn der Steg wackelt, weil die Elternbeziehungen sich einfach nicht so richtig sicher anfühlen, dann kann man sich eben auch schlechter abstoßen.
Ah, das ist ein schönes Bild. Auf so vielen Ebenen ist das ein schönes Bild, ne? So ein Steg, da geht man lang und hüpft dann aber auch irgendwann rein und schwimmt halt alleine und so. Ja. Also begleite ich noch ein Stückchen, der Steg ist recht fest, idealerweise. Ah, okay. Ja, das ist ein super, super schönes Bild. Also das heißt, wenn man wirklich tief sozusagen ran will an die Glaubenssätze, dann ist das einfach mit Gefühlen verbunden. Es ist nicht so, ach ja, also nur so im Kopf, sondern wirklich so im ganzen Körper. Und dann kann man auch sicher gehen, dass man da rankommt und die idealerweise dann los wird und auflöst. Sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich mir noch ganz persönlich auch eine Frage gestellt, da würde mich mal deine Meinung sehr zu interessieren. Wir haben ja Glaubenssätze in verschiedenen Lebensbereichen, ne? Also man denkt das eine über Beziehung, man denkt das andere über Geld, über Gesundheit, über Karriere, über was auch immer. Und kann es denn, ich sage es mal, wirklich sozusagen sein, dass ich überall, also ich sage mal in vielen Lebensbereichen eigentlich, ich nenne es jetzt mal relativ grün unterwegs bin, ja, also freie Bahn, irgendwie total sicher und ja, ich kenne da meinen Wert und bin da relativ unlimitiert und dann, dass dann ein Lebensbereich aber total hinten runterfällt. Geht das oder ist es...
Oder ja, das geht schon. Also normalerweise ist es zwar, also normalerweise hängt es zusammen. Es ist immer so Thema und Variation. Und du hast jetzt so Lebensbereiche genannt und eigentlich damit zusammenhängende Glaubenssätze, wo die Glaubenssätze sich eher auf die Welt da draußen richten, ne? Wie alle Frauen sind schlecht, Geld verdirbt den Charakter, etc. pp. Aber die wichtigsten Glaubenssätze, die sagen ja etwas über mich und meinen Wert aus. Mhm. Ja? Und wenn ich zum Beispiel so eine Kindheit habe, wo wie in meinem Beispiel im das Buch Das Kind, die muss Heimat finden, der Michael, der mit 3 Geschwistern groß geworden ist, plus die Eltern waren noch beide selbstständig, mhm. wo die Eltern komplett überfordert waren, jetzt dem Michael die Zeit und Aufmerksamkeit und Zuwendung zu schenken, die er eigentlich benötigt hätte. Dann kommt der Michael halt zu so einem Glaubenssatz wie, ich falle zur Last und ich komme zu kurz. Und dieses ich komme zu kurz, das strahlt natürlich auf alle Lebensbereiche ab und vor allem auch auf Geld. Ja, dieses ich komme zu kurz, dieses tiefe Gefühl, zu kurz zu kommen, das kann natürlich zu Geiz führen, das kann zu einem krassen Antrieb führen, sehr, sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Das kann zu so einer Raffer-Mentalität führen, ne? Wenn man so chronisch dieses Kindergefühl hat, ich komme zu kurz, ja. Und das färbt dann auf alle Lebensbereiche ab. Aber es kann natürlich auch so sein, und das haben wir recht häufig, dass, ich sag mal, jemand im Beruf sich sehr selbstsicher fühlt und sehr gut klarkommt, weil man beruflich auch oft eine sehr hohe Rollensicherheit hat. Das heißt, die Kriterien sind so klar, was wird von mir erwartet. Und was muss ich tun, um gut zu sein? Was muss ich tun, um nicht abgelehnt, nicht kritisiert zu werden? Das ist viel klarer definiert als in einer Beziehung. Stimmt, stell dir vor, eine Liebesbeziehung. Was muss ich denn jetzt konkret tun, damit du bei mir bleibst? Ja, also das ist irgendwie, da geht es um Vertrauen. Da habe ich viel weniger Kontrolle. Und also, dass jemand beruflich sagt, da bin ich kompetent, da kann ich auch selbstsicher auftreten, da kann ich argumentieren, da kann ich diskutieren. Aber im Privatleben fühle ich mich wie eine graue Maus. Und sobald ein Mann sich wirklich für mich interessiert, schnürt es mir den Hals zu und ich kriege Fluchtimpulse, weil ich ja im tiefsten Inneren weiß, der wird nicht lange bei mir bleiben. Wenn der mal merkt, wie ich wirklich bin, dann geht der mir von Bord. Und da dann ganz anderes Verhalten zutage legt, weil in Beziehungen geht es um dieses tiefe Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist vor allem in allererster Linie ein Selbstvertrauen, nämlich darin, dass ich so, wie ich bin, genüge und dass so ich, wie ich bin, auch liebenswert bin.
Ja, super spannend. Wirklich sehr, sehr spannend. Auch was du gesagt hast, dass es sozusagen Glaubenssätze über mich gibt und auch welche, die sozusagen nach außen projizieren. Das war mir so noch gar nicht so krass bewusst. Für mich war das immer eins. So. Aber dass man die natürlich unterschiedlich behandeln muss. Und auch was du sagst, es macht total Sinn. Ich habe auch viele Frauen in meiner Community oder auch Kundinnen, wo man, ne, die guckt man an und denkt so, ey, du stehst doch voll im Leben so, ne? Also warum klappt das jetzt mit diesem verdammten Geld nicht? Also die machen Karriere, die verdienen gut, sind in Beziehung auf Augenhöhe und so. Also auf Augenhöhe in Anführungsstrichen, wenn es dann ums Geld geht, dann macht der Mann das oder der Partner oder wer auch immer. Und dann sitze ich auch mal davor und denke so, hä? Also wie passt das denn jetzt zusammen? Aber es macht total Sinn, was du gerade gesagt hast, dass das andere vielleicht ein bisschen strukturierter ist. Oder vielleicht auch da, wie bin ich auch mit Geld aufgewachsen? Also habe ich immer nur meinen Papa gesehen mit Geld? Oder da kommen dann wahrscheinlich diese Geldglaubenssätze auch einfach ran.
Da kommt ja ganz, ganz viel zusammen. Da kommen alte Prägungen zum Tragen, da kommen Vorbilder zum Tragen, aber da kommt auch was ganz Banales zum Tragen, nämlich schlichtweg Interesse. Interessiere ich mich jetzt, wenn ich in Aktien investiere, wirklich so brennend für diese ganze Wirtschaftspolitik? Habe ich wirklich Bock, mich da durch diese, teilweise langweiligen Wirtschaftszeitungen zu lesen oder durch die Börsenticker im Internet. Also ich muss sagen, ich habe in unserer Beziehung mit meinem Mann und mir, ich habe angefangen mit dem Aktiensachen und fand das am Anfang auch ganz witzig und so, war für mich auch ein bisschen wie so ein Spiel und so weiter. Aber nach und nach habe ich das meinem Mann rübergeschoben, weil es mich irgendwo auch langweilt, ne? Und er ist sowieso politisch und wirtschaftlich sehr interessiert. Das sind halt auch nicht meine genuinen Interessensgebiete. Das heißt, ihm bringt es einfach auch viel mehr Spaß, in diese Themen einzutauchen. Und das hat nichts mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auf Augenhöhe wären, sondern schlichtweg etwas damit, dass ich die Themen auch nicht so wahnsinnig spannend finde.
Ja, das ist natürlich auch sehr interessant. Ich glaube, ich spreche eher so von den Frauen, die es eher so unterbewusst abgeben und sich dann halt wundern, dass sie gar nichts in ihrem eigenen Namen haben oder so, ne? Also so komplett die Kontrolle abzugeben. Ja, so teilweise haben die gar kein eigenes Konto oder so, um sie jetzt mal ins Extrem zu ziehen. Ja. Und da finde ich auch oft, also Interesse auf jeden Fall, aber irgendwo fängt natürlich aber auch mein Verantwortungsbereich an, so für mich selber halt auch, ne? Und ich finde, wenn dann auch noch Kinder im Spiel sind und dann höre ich irgendwelche Frauen, die halt auch wirklich eigentlich ganz gut verdienen, ne? Also ich rede jetzt nicht von denen, die halt nichts wegsparen können, sondern von denen, die sagen, ja, ich verdiene irgendwie sechsstellig, aber das Geld geht halt raus, wie es reingekommen ist. Und dann haben die irgendwie ein Kind und nicht mal 5.000 Euro auf dem Konto, so als absolute Notfallgeschichte. Ne? Und da denke ich mir so, vielleicht muss man sich dann auch mal, ich sag mal, ich bin ja auch, also es muss auch nicht alles im Leben Spaß machen. Ne? Manchmal muss ich mich auch im Erwachsenwerden so erwachsen verhalten und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie, finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber es nützt ja nichts, ne? Muss ich mich ja trotzdem irgendwie drum kümmern. Also Steuern genau, also finde ich auch nicht geil und mache ich halt.
Ja. Also ich habe mich auch immer in meine Zwang, ich war ja mein Leben lang selbstständig, ich war nicht einen Tag meines Lebens angestellt. Ich habe mich immer um meine Finanzen gekümmert, ich hatte das immer sehr gut im Griff. Jetzt finde ich es ganz bequem, mal einen Teil, nämlich diese Aktiengeschichten, meinem Mann rüberzuschieben, obwohl wir auch öfter drüber reden. Oder ich mal sage, glaube ich, wird höchste Zeit, mal in den Bereich zu investieren oder hier oder da. Ja. Ist ja nicht so, dass ich mich ganz zurückgezogen habe, aber er betreibt es jetzt einfach intensiver. Und was diese Frauen betrifft, da muss man einfach tiefer gucken. Dahinter kann ja einfach auch eine tiefere Konfliktscheu liegen. Also es ist zu wenig Durchsetzungsfähigkeit, zu wenig Abgrenzungsfähigkeit. Das ist sehr häufig ein Frauenthema. Zu sagen, nee, das mache ich selbst und das möchte ich jetzt so und so und wir teilen hier die Bereiche mal ein bisschen auf und ich will ein eigenes Konto haben. Ich möchte mich da auch finanziell nicht komplett abhängig machen. Mir ist meine Selbstständigkeit wichtig und manche Frauen sind da schon zu angepasst, zu konfliktscheu und Menschen, die sehr angepasst sind und damit einhergeht häufig auch eine Konfliktscheu, haben ja auch häufig das Problem, dass sie einen schlechten Kontakt zu ihren eigenen Bedürfnissen haben. Die fühlen gar nicht so, dass ihnen das wichtig ist oder dass es wichtig sein könnte, weil die zu sehr darauf programmiert sind, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Das haben die schon als Kinder gelernt. Die haben schon als Kinder gelernt, meine Gefühle sind nicht so wichtig. Ich muss gucken, wie Mama und Papa drauf sind, damit ich mich auf die gut einstellen kann, damit ich da ein bisschen Liebe abbekomme oder Zuwendung abbekomme. Und das haben die schon früh trainiert, dass sie ihre Gefühle gar nicht so richtig wahrnehmen. Das heißt, bevor ich mich abgrenze, brauche ich ja erstmal ein Ziel. Ich brauche ja erstmal so einen Willen. Wenn ich gar keinen Willen habe, kann ich mich auch nicht abgrenzen. Und Menschen, die sehr angepasst sind, und das Thema haben wir bei vielen Frauen, denen fehlt es an Willen. Den haben sie sich schon so früh abgewöhnt, weil ein starker Wille steht ja der Anpassung im Weg. Also ich habe immer so einen Spruch drauf, es lässt sich ja viel leichter auf Schokoladeneis verzichten, wenn ich gar kein Schokoladeneis will. Das heißt, sie haben ja als Kinder schon trainiert, ihre Bedürfnisse gar nicht so hochkommen zu lassen. Weil dann können sie sich ja viel besser anpassen an die Bedürfnisse der anderen.
Na, okay, ja klar. Und in dem Moment, wo ich eben in meiner Partnerschaft sage, ich hätte das lieber so und so, dann gehe ich vielleicht auch, oder ja, steht mir vielleicht auch ein Konflikt ins Haus. Na, aber du hast recht, die meisten sind ja gar nicht so weit, dass überhaupt für sie, also man muss sich das wahrscheinlich für mich entscheiden, dass es für mich wichtig ist, für meine Existenz und vielleicht mal aus dieser Symbiose ein bisschen rauszukommen und es für mich zu entscheiden. Und erst dann kann ich es natürlich auch mit einem gewissen Standing sozusagen auch umsetzen und dann in dieses Gespräch dann ja auch reingehen, wenn ich weiß, was ich überhaupt will.
Genau, und da schwimmen viele rum. Und das ist auch der häufigste Satz von sehr angepassten, konfliktscheuen Menschen. Ich weiß ja selber meistens gar nicht, was ich will.
Aber das zu wissen ist ja auch schon mal ganz gut, oder?
Das ist gut, weil dann kann man sich auf den Weg machen und wieder mehr bewusst in Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen gehen. Das heißt, wenn ich früh gelernt habe, meine Gefühle automatisch wegzudrücken, dann kann ich diesen Prozess mental auch wieder rückgängig machen, indem ich ganz bewusst immer mal wieder innehalte und mich frage, sag mal, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ne? Wie geht's mir jetzt hier mit der Natascha im Gespräch? Oder ne, wie sitze ich hier gerade auf dem Stuhl? Und immer mal wieder in mich kehre, Kontakt mit meinem Bauch-Brustraum, das ist ja normalerweise so der Sitz der Gefühle, aufnehme und mal spüre, wie geht's mir eigentlich gerade? Und das ist eine Frage, die bei diesen Menschen chronisch zu kurz kommt. Und viele sagen, selbst wenn ich in mich fühle, brauche ich eigentlich viel Zeit. Am besten bin ich ganz allein, dann kann ich mich am besten fühlen, weil wenn sie allein sind, ist kein potenzieller Erwartungsträger in der Nähe, wo schon wieder ihr Programm anspricht, was muss ich tun, damit ich dir gefalle. Und dann kommen die am leichtesten mal zu sich. Und wer da ganz große Schwierigkeiten hat, dem empfehle ich immer, dann geh über den Körper. Dann fang mal mit den Füßen an, mit den Beinen und so weiter. Fühl einfach mal deine Schultern und alles. Fang mit dem Körper an. Bei sehr angepassten Menschen ist auch oft die Körperwahrnehmung gar nicht so gut. Weswegen sie sich ja zum Teil auch vernachlässigen, zu wenig essen, also zu schlecht für sich sorgen oder viel zu viel essen, aber auch da nicht so das Gefühl für ihren Körper haben und für ihren Umfang haben und dann erstmal über den Körper zu gehen.
Das heißt, wenn ich mich jetzt meinetwegen hier hinsetze, ja, und diese Übung machen will, welche Fragen müsste ich mir dann stellen, um an diese Antworten zu kommen? Du hast gerade gesagt, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Sind das so die Anfangspunkte?
Ja, genau. Mhm. Genau. Also ich empfehle auch immer, weil das ja so reflexartig ist, die Gefühle wegzudrücken und so reflexartig man von sich weg ist. Daher kommt übrigens auch dieses Gefühl von vielen Betroffenen, sich in Beziehungen selbst zu verlieren. Selbst zu verlieren heißt einfach, ich gehe immer weiter weg von mir,
ja,
und gucke immer mehr nur das, was du willst, weil das so reflexartig ist. Einfach mit einer gewissen mentalen Disziplin den Prozess zu unterbrechen. Und man kann sich auch einen Handy-Timer stellen, der dann immer mal klingelt. Man kann, ich sage, oder leg dir doch mal ein neues Schmuckstück zu und jedes, also ein Armband oder was immer, Ring. Und immer, wenn dein Blick drauf fällt, ich soll ja mal nochmal in mich fühlen, mache ich jetzt mal gerade, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade, was will ich eigentlich gerade? Mhm. Was weiß ich, morgen schon beim Frühstück kurz in sich reinfühlen. Worauf habe ich denn jetzt wirklich Lust? Auch wenn man es dann vielleicht nicht macht, weil man sagt, nee, das ist gerade gegen meine Diätvorschrift.
Ja, Schokoeis ist jetzt zum Frühstück nicht so.
Aber es wenigstens mal feststellt, ja?
Ja, also das heißt, man würde wirklich bei den, ich sage jetzt mal, alltäglich fast schon banalen Dingen anfangen. Worauf was möchte ich jetzt heute am liebsten eigentlich frühstücken? Ohne das, was es jetzt gibt, sondern nur so. Nur für mich. Wie fühle ich mich, worauf habe ich gerade Lust?
Genau. Ja. Das heißt auch nicht, dass man jedem Gefühl nachgibt. Was weiß ich, ich sitze gerade in der Teamsitzung und denke, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und dann merke ich, boah, ich bin so sauer gerade auf die Chefin. Was redet die da für einen Scheiß? Ne? Das heißt ja nicht, dass ich dieses Gefühl auch sofort so verbalisiere. Es geht erstmal darum, es festzustellen.
Ja, also quasi erstmal sozusagen, ich sage es mal, Datenpunkte auch so zu sammeln, mich selber wieder ein bisschen kennenzulernen, um dann vielleicht auch so größere Entscheidungen treffen zu können, wenn ich erstmal weiß, was ich will. Das ist wahrscheinlich eine Übungssache, oder? Fange ich erst mit so kleinen Schritten an und dann werden die Fragen irgendwann mal größer?
Ja, also mit den Gefühlen würde ich jetzt einfach immer wieder dieses Innehalten in mich fühlen. Ja. Einfach mal trainieren, was will ich wirklich, auch mal zu spüren, in Kontakt mit meiner Konfliktscheu zu gehen. Was ist es eigentlich, wenn ich meine Finanzen so schleifen lasse oder alles meinem Mann in die Hand lege oder blind meinem Bankberater vertraue? Was steckt eigentlich wirklich dahinter? Ist es einfach nur Faulheit?
Ja.
Kann es ja auch sein, schlichtweg Faulheit und mich schönreden, die wissen schon, was sie tun. Ist es unangepasst, also ist eine Überanpassung, dass ich eben nicht gerne in die Abgrenzung gehe, ist es, dass ich mir sowieso das nicht zutraue, weil ich ja sowieso schon immer denke, ich bin zu doof, dann sind wir wieder bei den Glaubenssätzen für diese Angelegenheiten.
Ja.
Also, genau.
Sich da so ranzurobben. Und du hast gerade so ein paar Stichworte genannt. Bei mir ist direkt das Wort Selbstwert auch in den Kopf geschossen. Würdest du da auch also weil Überangepasstheit und so weiter, es ist ja auch so ein bisschen, oder nicht zu wissen, was man will, würdest du da auch eine direkte Verbindung zum Selbstwert ziehen?
Natürlich, das ist ja das Epizentrum. Der Selbstwert ist das Epizentrum unserer Psyche. Von dort aus geht alles aus. Also wenn ich einen Glaubenssatz habe, wie ich bin nicht okay, ich genüge nicht, dann ist das ja sozusagen die Programmiersprache des Selbstwertgefühls.
Ja, ja.
Also
ja.
Ich genüge nicht, ist ja der geringe Selbstwert verbalisiert, in Worte gepackt. Weil das Selbstwertgefühl ist oft nur so ein Gefühl. So ein Gefühl von gefühlter Unsicherheit, von gefühlter Minderwertigkeit. Aber so Glaubenssätze packen dieses Gefühl nochmal in eine Formulierung rein. Und dann habe ich zwei Entscheidungswege, also unbewusst. In der Kindheit wird das meistens schon gebahnt. Der eine ist, ich passe mich ganz dolle an, um eben doch zu genügen und damit du mich doch lieb hast. Oder ich gehe den Entscheidungsweg, ich werde total autonom, auf gut Deutsch, ich pfeife auf eure Anerkennung. Ich kann mich da draußen auf sowieso keinen Menschen verlassen. Und wenn das so ist, verlasse ich mich nur noch auf mich selbst und dann grenze ich mich umso härter ab im Außen.
Okay, ja.
Beides, und beides hat große Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Beziehungsgestaltung.
Ja, und ich meine Selbstwert.
Und auch zum Teil auf die Lebensgestaltung.
Weil es so in den beiden Extremen ist.
Ja, weil das Überangepasste führt zum Selbstverlust und das Überabgegrenzte führt dazu, dass ich zumindest spätestens bei einer Liebesbeziehung es nicht mehr schaffe, mich wirklich auf jemanden einzulassen. Ich tue das vielleicht oberflächlich, halte aber innerlich immer einen Sicherheitsabstand ein. Oder was sehr häufig vorkommt, ich verliebe mich recht heftig, aber sobald ich mein Zielobjekt sicher an der Angel habe, fallen mir plötzlich diverse Schwächen auf und irgendwie bin ich dann abgeturnt. Ich gehe in so einen Schwächenzoom und denke, ach nee, irgendwie ist das jetzt doch nicht. Und dann mache ich irgendwann Schluss.
Die Vermeider.
Genau.
Ja. Okay, verstehe. Ja, ich finde auch so, wo du gerade so über Selbstwert gesprochen hast und die Glaubenssätze dazu, da fallen mir auch direkt einige, die mit Geld zu tun haben, ein. Ne? Also ich bin es nicht wert, viel Geld zu haben.
Ja.
Oder was du auch vorhin gesagt hast, kriege ich irgendwie sowieso nicht hin. Das lässt sich ja alles auf Geld übertragen. Von daher sehe ich da gerade wie so eine, ja, so wie so eine Kette, ne, von Selbstwert. Dann kommen noch so ein paar andere Stufen und dann irgendwann bin ich halt beim Geld und die Wurzel ist halt immer der Selbstwert. So.
Der Selbstwert ist das Epizentrum, ne? Auch das Selbstwert. Ja. Ich habe ich bin es nicht wert, eine Gehaltserhöhung zu fragen. Ich leiste nicht gut genug, ich verdiene lieber ein bisschen weniger und habe dadurch dann auch nicht so einen Druck, weil ich ja immer solche Versagensängste habe. Oder auch eben genau das Gegenteil, dass man extrem, das ist sehr häufig auch extreme High-Performance, Perfektionsstreben, um sich in der Welt immer wieder zu beweisen, dass man es eben doch wert ist. Und da kenne ich vor allen Dingen Männer und nicht ganz wenige, die auch zu mir in Psychotherapie kommen, weil ihre Beziehungen immer wieder scheitern. Das ist in der Regel der Anmeldungsgrund. Die karrieremäßige Überflieger sind, die blendend aussehen, die hocheloquent sind, die schon in den Raum reinkommen und du denkst, wow. Und die super, super gut alles kompensiert haben. Und selbst gar nicht mehr merken, das ist dann erst so im Verlauf der Gespräche, wo sie dann dahin kommen, tatsächlich habe ich in mir einen Glaubenssatz vergraben, der lautet, ich genüge nicht. Und dieses ich genüge nicht ist der Guerillakämpfer aus dem Hinterhalt, der im Grunde genommen alle meine Beziehungen abschießt. Aber viele fühlen das schon gar nicht mehr.
Ja, weil es schon so deren normal einfach ist. Okay. Siehst du das sofort?
Ja, nicht normal, weil sie sich mit ihrem Erfolg so stark identifizieren und mit ihren Selbstschutzstrategien ganz stark identifizieren, dass dieses tiefere Epizentrum, dass sie eigentlich ja doch das Gefühl haben, es nicht wert zu sein oder nicht zu genügen, darunter erstmal so begraben wird, dass sie keinen Zugang mehr zu diesem Gefühl haben. Aber dann arbeitet dieses Gefühl, ich nenne es ja in meinem Heimatkindbuch auch das Schattenkind, immer aus dem Untergrund. Weil in Beziehungen fliegen sie dann auf. In Beziehungen kommt dann, ohne dass es ihnen oft bewusst ist, da kommt dann dieses Ding, jetzt muss ich aber machen alles, was du willst, ich muss mich dir total anpassen, damit du bei mir bleibst, darauf habe ich aber keinen Bock, also mache ich es lieber kaputt. Aber so gut reflektiert wird das nicht. Was sie spüren an der Oberfläche, sind meistens nur einfach enge Gefühle oder Langeweile.
Ach, das ist ja so spannend, ne, wo das dann eigentlich so herkommt und was da dann so überlagert und ach, Wahnsinn. Mhm. Ah, so spannend. Ja. Ein sehr spannenden Job hast du, Stefanie.
Danke.
Super spannend. Ja, dieses Selbstwertthema, darüber stolper ich natürlich auch immer ganz oft so in meiner Arbeit. Jetzt haben wir viel über Glaubenssätze gesprochen. Was ich mich ganz persönlich auch frage, gibt es noch eine Ebene drunter? Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, Glaubenssätze, ist das so die Spitze des Eisbergs und darunter kommt noch die, ich sage in meinem Bereich so die Geldidentität, also wer bin ich eigentlich mit Geld? Weil wenn wir sagen, so tiefer graben, komme ich dann irgendwann an meinen Kern, an meine Identität rein oder ist das alles eins? Also ich glaube, die Frage ist, wo hören Glaubenssätze auf und wo fängt Identität an?
Also die interagieren miteinander. Also wenn ich einen Glaubenssatz habe, ich genüge nicht, dann ist auch ein großer Teil meiner Identität. Aber meine Identität macht halt viel, viel mehr aus. Na, also meine Identität sind meine Werte, meine höheren Werte, was weiß ich, Fairness, Gerechtigkeit, Humanismus, whatever. Meine Identität sind auch meine Stärken und Schwächen. Ja, ich habe zwar grundsätzlich ein Gefühl, dass ich nicht genüge, aber ich weiß, dass ich im Job ziemlich gut bin. Ich bin eine tolle Tennisspielerin, mein Hund hat mich lieb und was weiß ich, ich bin tierlieb. Na, ich gehe gerne im Park spazieren. So, da gehören die Hobbys, da gehört das ganze Selbstbild. Ja, also die Identität ist einfach noch mehr als ein Glaubenssatz. Die Identität ist größer.
Ja, verstehe. Und angenommen, ich bin jetzt eine Frau oder eine Person, die jetzt so ihre, kann man das so sagen, so ihre finanzielle Identität ändern möchte. Also angenommen, ich bin gerade in einer Beziehung und eigentlich läuft alles okay und so weiter, Karriere läuft alles. Aber bei diesem Geldthema, da komme ich noch nicht so auf den grünen Zweig. Und in meiner, ich sage es mal, plakativen Bananenwelt, ja, würde ich jetzt sagen, okay, so die ein Teil deiner neuen Identität müsste dann sein, ich bin eine finanziell unabhängige Person oder mit allem, was dazu gehört. Funktioniert das irgendwie so, dass ich an meine Identität so rankomme, um diesen Baustein da sozusagen noch mit drauf zu packen? Oder was sind die Herausforderungen dabei, wenn ich sage, ja, ich möchte jetzt in meine Identität auch aufnehmen, finanziell unabhängig zu sein?
Ich würde einen Fuß nach dem anderen setzen. Du hast eigentlich den zweiten Schritt jetzt vorweggenommen. Ja. Ich würde zuerst machen, ich würde erst die Diagnose und dann die Medizin geben. Und die Diagnose wäre, mal in sich abzutauchen und sich auf einer tieferen Ebene zu verstehen, was ist es denn, dass ich finanziell da irgendwie so rumstolper? Also was ist es denn genau? Mal gucken, habe ich spezielle Glaubenssätze? Ist da irgendwas, was mir meine Eltern vorgelebt haben? Gab es Glaubenssätze in meinem Elternhaus? Ja, dass irgendwie die Reichen waren, die Bösen. Was auch immer. Ist es vielleicht doch ein tieferes Gefühl von, ich bin es nicht wert, was aber in anderen Bereichen bei mir besser kompensiert ist als beim Geld? So, und dann würde ich versuchen, den Stier bei den Hörnern zu packen. Dann weiß ich, ach, okay, das ist der Grund. Und dann kann ich darauf aufbauen, okay, meine Eltern haben mir das vorgelebt, aber ich bin ja nicht dafür auf der Welt, meinen Eltern das hinterherzuleben. Sind das auch wirklich meine Werte oder habe ich da etwas unkritisch von meinen Eltern übernommen, dem ich selber eigentlich gar nicht so zustimmen kann? Da ist jetzt wieder die viel gefragte gesunde Lösung, ne, dass ich mich in den Punkten dann einfach löse von den prägenden Werten meiner Eltern und mich traue, zu meinen eigenen Werten zu finden. Und damit einhergeht, und das hängt jetzt wieder eng mit dem Selbstwertgefühl zusammen, natürlich auch traue zu scheitern. Weil viele Menschen machen sich gar nicht auf den Weg, weil sie Angst haben vom Scheitern.
Absolut, ja.
Das nennt man Enttäuschungsprophylaxe. Das ist eine Selbstschutzstrategie, um die Kontrolle über das Scheitern zu bewahren.
Okay, und gehen die Personen ja die schon davon aus, dass sie scheitern? Ja, okay.
Ja, nehmen wir mal das Beispiel Börse, ja. Ich fange jetzt an, anzulegen.
Ja.
Dann muss ich die Möglichkeit zu scheitern einpreisen. Und wenn ich solche Angst vorm Scheitern habe, weil das Scheitern wieder genau das bestätigen würde, was ich sowieso schon lange weiß, dass ich nämlich nicht genüge und dass ich es einfach nicht drauf habe, dann ist der antizipierte Schmerz des Scheiterns einfach zu groß und dann mache ich mich lieber gar nicht auf den Weg oder schiebe es meinem Mann oder meiner Bankberaterin rüber.
Ja, absolut, stimmt. Das ist so ein guter Punkt. Und vielleicht auch schon davor, ne? Also überhaupt mal dahin zu kommen, dass ich an der Börse investiere, ne? Das setzt ja schon voraus, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, ich habe mir da Wissen angeeignet. Und da hakt es ja schon bei vielen, dass sie sagen, oh nee, das schaffe ich gar nicht. Ja, das kriege ich gar nicht. Also ich komme gar nicht erst bis zu dem Punkt. Also wahrscheinlich hat jeder so seine eigenen Etappen, die er sich noch zutraut und wo er dann sagt, hier ist jetzt die Versagensangst zu groß. Ja, sehr interessant. Wir waren ja gerade schon mal ein bisschen auch in Partnerschaften unterwegs, verbal. Ja. Lass uns doch da gerne nochmal ansetzen, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein Knackpunkt für viele. Nicht selten ist ja auch Geld oder generell ja Finanzen, ich sag mal, wie jemand mit Geld umgeht, Streitthema in Beziehungen. Warum ist das aus psychologischer Sicht so? Also was trifft da aufeinander? Sind es die Glaubenssätze? Sind es verschiedene Sichtweisen aufs Leben? Warum clasht das da so oft?
Werte, da treffen halt sehr häufig die Werte aufeinander. Ne? Also der eine, was weiß ich, dessen hoher Wert ist es, im Hier und Jetzt zu leben.
YOLO, ja.
Genau, der andere hat einen hohen Wert auf Sicherheit und möchte gern sparen für die Zukunft und sich absichern. Ja, also da treffen dann zwei Lifestyles, zwei Werte aufeinander. Oder Macht. Über Geld wird auch öfter mal Macht geregelt, die Machtverhältnisse in einer Beziehung. Ne? Also ich nehme jetzt mal das klassische Beispiel, der Mann ist der Alleinverdiener und die Frau hängt finanziell von ihm ab. Und da kann es natürlich einfach auch zu Machtkonflikten kommen. Konflikte auch auf dem Thema Vertrauen. Ganz wichtiger Punkt in Sachen Geld, wenn ich einen Partner habe oder eine Partnerin, wo ich so das Gefühl habe, der kann ich nicht richtig vertrauen. Also die baut Scheiße mit meinem Geld oder mit unserem Geld, ja? Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal erwischt oder ihn ein paar Mal erwischt, wo Abhebungen gemacht worden sind, die in sehr teure Hobbys geflossen sind oder irgendwo hingeflossen sind, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Und ich kriege auch keine vertrauenswürdige Erklärung, wo das Geld geblieben ist. Dann ist das ein Riesenproblem in der Beziehung, ne? Und es hat natürlich auch mit Kommunikation zu tun. Es gibt ja Paare, die kommunizieren nicht offen genug, auch nicht ihre Bedürfnisse, auch nicht ihre finanziellen Bedürfnisse. Ja, das ist immer so ein umeinander herumschleichen und ertasten. Und dann können sich natürlich auch Kommunikationsprobleme über das Thema Geld in der Beziehung offenbaren.
Okay, das heißt, was würdest du da empfehlen, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und sage, Mensch, ey, der gibt die ganze Zeit das Geld aus, ich möchte eigentlich lieber sparen und ständig, ja, ich möchte eigentlich Haushaltsbuch führen und er aber irgendwie nicht und ich möchte Geld anlegen und er aber irgendwie nicht. Also dieses typische so YOLO versus auch mal ein bisschen an die Zukunft denken. Was wäre aus deiner Sicht dann da ein Punkt anzusetzen? Also ist wahrscheinlich ein Gespräch, aber wie kann man das dann zu zweit angehen?
Ja, das Zauberwort heißt hier ja Kompromiss. Da geht's ja einfach um die Kompromissfähigkeit. Also wenn die Werte auseinanderklaffen und die Lebenswünsche auseinanderklaffen, dann braucht man eine Kompromissfähigkeit. Das heißt, dass jeder ein Stück dem anderen entgegenkommt. Zu sagen, pass mal auf, so und so viel investieren wir jetzt für mein Sicherheitsgefühl und so viel tun wir für unser aktuelles, schönes Vergnügungsleben raus.
Ja.
So, und wenn einer der Partner überhaupt nicht kompromissfähig ist, dann ist es einfach auch schwierig in der Beziehung. Und jemand, der sehr wenig kompromissfähig ist, ist normalerweise nicht nur in einem Bereich wenig kompromissfähig. Sondern das sind dann wieder diese Menschen, die ich eben schon mal kurz mitgeredet habe, die zu abgegrenzt sind, die irgendwann beschlossen haben, ich bin meine einsame Insel, ich brauche euch da draußen nicht wirklich und ich mache schön stur mein eigenes Ding und sehe, dass mir keiner die Butter vom Brot nimmt. Und die sind oft sehr kompromisslos.
Das ist dann so mein Weg oder keiner. So wenn ich
sehr in der Abgrenzung.
Ja. So, wenn ich dir nicht gefalle, kann es ja gehen, so in der Art.
Genau. Wenn es dir nicht passt, kann es ja gehen. Genau. Ja. Stur wie ein Doppel-T-Träger, sage ich immer.
Ja, sehr gut. Und was bei mir, bei meinen Kunden oder auch in der Community oft vorkommt, die Frauen, die ja bei uns sind und durchs Programm laufen und so weiter, die kommen logischerweise anders am anderen Ende sozusagen wieder raus. Ne? Die sind gewachsen, die haben Selbstbewusstsein getankt, also Finanzwissen und so weiter. Also die sind ja, vor allem haben die diesen Selbstbewusstseinsboost bekommen, dieses Thema, was sie ja seit Jahren schon vor sich herschieben und immer gedacht haben, schaffe ich nicht, weil ich bin zu blöd und so weiter. Die haben das ja jetzt dann gemacht. Sie sind also gewachsen. Es geht 2 Monate bei uns, das heißt, die haben auch ordentlich geackert sozusagen dafür. Und bei sehr, sehr vielen, die kommen dann raus aus dem Programm und merken dann, ich bin gewachsen, aber mein Partner nicht. So, ne? Ich habe mich jetzt weiterentwickelt, bin jetzt, ich sag mal, ja, vielleicht nochmal ein Stückchen eine bessere Version von mir selber. Und mein Partner, sage ich mir jetzt übertrieben, sitzt aber weiterhin auf dem Sofa.
So, ja, was aber ist, oft das Problem.
Genau, wie könnte man das angehen? Also kann jetzt auch nicht die Lösung sein, den anderen mitzuschleifen oder ist dann... Ja, ich sag, der Worst Case ist wahrscheinlich, dass man sich total auseinander lebt irgendwie oder auseinanderentwickelt. Wie kann man das, wie kriegt man das und beides unter einen Hut? Also zu wachsen und gleichzeitig auch, ja, vielleicht die Beziehung auch zu pflegen, fortzuführen, den anderen nicht komplett hinter sich zu lassen.
Also gibt es eigentlich 2 Ansätze. Das eine ist der Ansatz, ich versuche den Partner mitzunehmen. Und das ist, was Frauen sehr häufig tun.
Ja.
Sie versuchen, den Partner dann neu zu erziehen und ihn zu bequatschen und zu sagen, jetzt beweg dich mal.
Bisschen ändern zu wollen vielleicht.
Bisschen ändern zu wollen und weil, das sage ich jetzt mal unter uns, das ist ja hier ein Frauen-Podcast, Frauen ja auch oft meinen, sie hätten die alleinige Deutungshoheit, was eine gute Beziehung ausmacht. Und zwar zu ihren Kriterien.
Dass man heißt das so, ja?
Miteinander redet, dass man über Gefühle spricht, ne? Wie der Mann zu zeigen hat, dass er die Frau liebt. Der Mann tut es ja oft übers Tun, übers Handeln. Die Frau will es aber hören und dann noch liebevolle Aufmerksamkeiten oder pipapo, so. Da müssen wir Frauen, denke ich, manchmal ein bisschen aufpassen. Denn was Männer definitiv besser können als wir, ist, die Frauen so zu lassen, wie sie ist. Die sind besser im Annehmen. Ich kann das auch aus meiner eigenen Beziehung sagen. Also ich bin auch nicht frei von dieser Nörgelfrau. Ne? Die hat der mehr hier. Ne? Also ich kann mich da gar nicht völlig ausnehmen. Ich ertappe mich da selber immer wieder bei, während mein Mann eigentlich nie was zu meckern hat. Ne? Und das ist, glaube ich, aber ziemlich, wie sagt man, repräsentativ, würde ich sagen. Ich glaube, in vielen Beziehungen ist es so. Und deswegen sage ich ganz gerne mal auch, lasst doch mal eure Männer in Ruhe.
Ja, ja, legitim, ja.
Dann lass ihn doch noch ein bisschen auf der Couch sitzen und guck doch mal, in welchen anderen Bereichen macht er vielleicht ganz viel. Auch Bereiche, die du vielleicht gar nicht so wertschätzt, auch weil sie vielleicht total selbstverständlich sind.
Ja.
Weil
ja.
er sich sowieso immer um das Auto kümmert. Und immer, was weiß ich, die Kinder von der Schule abholt oder diese oder jedes macht oder whatever, ja?
Ja, ja.
So. Also ich würde erstmal gucken, was ist mir wirklich wichtig? Muss ich wirklich an ihm rumerziehen oder kann ich ihn auch so sein lassen? Und da, wo es mir wirklich wichtig ist, da dann das Gespräch aufzunehmen.
Okay. Was dann manchmal aber auch passiert, ist, dass sich die Frauen dann wiederum klein machen. Ne? Also dann vielleicht doch nicht so, also jetzt im Bereich Finanzen.
Ja, also das ist ja wieder die andere Seite. Ja. Das ist jetzt wieder die andere Seite. Es geht eigentlich letztlich immer über die Übernahme von Verantwortung. Also sich für sich selbst zu verantworten.
Ja, ja.
Aber, und dazu gehört eben auch zu unterscheiden, was liegt wirklich innerhalb meiner Verantwortung und was liegt im Verantwortungsbereich des anderen. Und eine Sache immer bewusst drauf zu haben. Im Zweifelsfall ist der einzige Mensch auf der Welt, über den ich Kontrolle ausüben kann, bin ich selbst. Auf keinen anderen Menschen habe ich einen unmittelbaren Einfluss. Ich kann ihn bitten, ich kann ihn fragen, ich kann ihn bedrohen, ich kann ihn manipulieren. Vielleicht kann ich ihn auch eine Zeit lang zwingen, wenn ich über ganz, ganz viel Macht verfüge. Aber letztlich eine gesunde Kontrolle habe ich nur über mich selber. Das heißt, wenn ich etwas an der Beziehung ändern möchte, ist der schnellste Weg, mal zu gucken, ob ich etwas an meiner inneren Einstellung ändern kann. Oder eben auch realistisch die Augen aufzumachen und zu sagen, ich muss mir mal eingestehen, mit diesem Mann werde ich niemals glücklich werden.
Da das ist dann sozusagen der nächste Gedanke. Ne? Also ja. auch legitim. Ne? Also, also gerade auch beim Thema Geld, wo ja auch viel drauf projiziert wird. Ne? Sowas wie Sicherheit, Kontrolle,
ja.
wie du auch schon sagtest, Macht, Augenhöhe. Ja, wie wird das ausgespielt?
Vertrauen, also was ja auch ganz Vertrauen. Furchtbar ist.
Ja.
Und das hat auch wieder sehr viel mit Verantwortung zu tun, wenn der andere finanziell so wenig in die Verantwortung geht.
Ja.
Also einfach ja. sich keinen gescheiten Job sucht, sich ein bisschen mit durchfüttern lässt, obwohl er eigentlich die Zeit hätte. Oder was ich auch öfter erlebe, die Frau, weil sie den wesentlich besseren Job hat und mehr verdient, geht arbeiten und bei ihm hängt mehr der Haushalt und die Kinderbetreuung. Das dann aber nicht ordentlich macht, dann kommt die abends nach Hause und dann ist immer noch das Chaos.
Mhm.
So passiv-aggressive Verweigerung.
Ich wollte gerade sagen, das klingt total passiv.
Sich nicht in die Verantwortung zu begeben, ne? Und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Job und den mache ich jetzt gut ja. und ich halte meiner Frau den Rücken frei.
Ja, ja, ja. Da mache ich schon wütend, wenn du es erzählst.
Ja, 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 ja. Das ist aber nicht selten, das ist nicht selten. Also diese... Auch gerade jetzt, wo ich nochmal drüber spreche, denke ich auch nochmal, Verantwortung zu übernehmen auf ein gesundes Maß. Und gesund heißt, jeder hat 50% Verantwortung. Oh, das ist ja dieses interne Erinnerung. Also Verantwortung zu übernehmen heißt, jeder hat 50% der Verantwortung. Das ist ein gesundes Maß. Und diese 50% aber auch wirklich auszufüllen. Das ist die Basis eigentlich von gelingenden Beziehungen. Und oft Super. Hängt es schief, dass einer viel mehr Verantwortung übernimmt als der andere. Und dann kommen ja. diese Unwuchten, Unzufriedenheiten.
Ja, und auch so ein Ohnmachtsgefühl, oder? Also wenn man das ja. bespricht und das so die Entscheidung ja. ist und Absolut. Beide sich nur auf die Hand geben und dann kommst du nach Hause, ist trotzdem nichts gemacht. Das ist ja, was Absolut. Soll ich denn noch? Also, wenn man genau. sich gar nicht darauf verlassen kann. Ne? Also das wäre bei mir auch so ein Punkt zu sagen, ah, nee, also sorry.
Ja.
ja. Funktioniert. Das hat dann auch nichts mit ja, Gleichberechtigung zu tun oder auch ja, mit nee. Ganz, 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 ganz vielen Themen. Super, liebe Stefanie, vielen, vielen Dank. Unsere Zeit ist genau jetzt um. Danke für die tollen Insights. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Hab wieder wie immer einiges von dir gelernt. Ich höre ja auch deine Podcasts, ich höre ja auch alle deine Podcasts immer.
Oh, die cool. Zeit,
wenn einer rauskommt.
Also danke.
Ich bin sehr, sehr großer Fan. Vielen Dank, dass du nochmal hier mit dabei warst und ja, vielleicht auch nochmal bis bald.
Genau, Natascha, bis zum nächsten Mal, sagen wir einfach mal so. Ne? Genau, entweder im Podcast oder live in einem Farbe sind wir uns ja auch schon begegnet.
Stimmt, haben wir uns ja auch schon das ein oder andere Mal gesehen.
Genau, das war ja auch total nett. Und dann,
ja.
In diesem Jetzt. Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Tschüss. Danke dir, ciao, ciao.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.